Musik macht sich sommerliches Easygoing breit. Und das war auch gestern Abend schon sommerliches Easygoing. Man kam sich zeitweise vor wie im Schwimmbad. Und das war ganz schön, muss ich sagen. Jetzt ist die Woche ja letzte Woche vor den Ferien. Und dann geht es in die Sommerfrische. Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt. Amen. Der fünfte Sonntag nach Trinitatis ist heute. Der befasst sich mit der Antwort der Gemeinde auf Gottes Ruf in die Nachfolge. Nachfolge, das ist vielleicht einfach, vielleicht ist es schwierig, abwegig. Wir wissen eigentlich nicht so richtig, wie Nachfolge eigentlich geht. Und am fünften Sonntag nach Trinitatis denken wir darüber nach, warum wir Jesus nachfolgen. Wissenschaftliche Gründe gibt es eigentlich nicht. Gott ist nicht beweisbar. Der Glaube ist es, der uns an Jesus hält. Dafür wird man relativ häufig dann schon mal verspottet. Wie doof ist das denn? Und dann wollen Leute Beweise sehen und wir werden ausgelacht oder verspottet. Wir ertragen das, weil Jesus auch ausgelacht und verspottet wurde. Es ist Paulus, der uns zeigt, wie man mit Spott und Hohn umgeht. Er gibt in seinen Briefen ganz passende Antworten darauf. Unser heutiger Predigttext nennt sich die Narrenrede. Dazu vielleicht zunächst mal eine Klärung. Als Narr oder Närrin wird gemeinhin eine Person bezeichnet, welche sich töricht verhält und auf lächerliche Weise irreführen oder täuschen lässt. Es gibt den Narren als ein bildliches und literarisches Motiv, das wir aus dem Karneval kennen, mit den ganz bekannten Attributen. Darüber hinaus spricht man vom Narren, wenn jemand diesen für ein Publikum spielt, ohne ein Narr zu sein. Diese drei Typen sind sehr unterschiedlich, sie beeinflussen sich gegenseitig in Entstehungsgeschichte und Wahrnehmung und sie sind sehr, sehr schwierig voneinander zu trennen. Es existieren eine Reihe von Bezeichnungen, die teilweise synonym genutzt werden, aber nicht immer deckungsgleich sind, zum Beispiel Tor, Schalk, Schelm, Gaukler. Gib's uns mal das erste Bild. Wir haben hier jetzt einen Narren. Der sieht richtig böse aus. Und das ist auch so gedacht. Narr und Teufel sind nämlich eng miteinander verwandt. Und sie werden gemeinsam als Gegenspieler Gottes verstanden. Und vor allem im Karneval oder in der Fastnacht, da komplettieren sich die beiden gegenseitig. In der Fastnacht, da ist der Teufel los. Und dann in der Fastenzeit, da werden die Menschen wieder gottgefällig leben. In der Vergangenheit trugen Menschen zur Fastnacht Teufelsverkleidungen, die teilweise aus den Requisiten der Kirche entliehen wurden, wie man sie beispielsweise zu Prozessionszwecken verwendet hat. Dahinter, so die Vorstellung, verbirgt sich aber niemand anders als der Teufel selbst. Im weiteren Verlauf des Mittelalters veränderte sich diese Figur. Sie trug meist ein farbiges Kleid, das mit Schellen behängt war. Eine Keule hat sich zur Marotte, abgeleitet von Marionette, also Püppchen, einer Stabpuppe, weiterentwickelt, an der sich ein kleines Köpfchen befindet. Später trägt der Narr auch einen Spiegel, Uhlenspiegel. Das ist das Zeichen dafür, dass der Narr verblendet ist und blind für Gott. Oftmals hat die Figur einen Gugel, eine zipflige Mütze, eine Kappe, die ebenfalls mit Schellen behangen ist. Und ein angedeuteter Hahnenkamm oder Eselsohren gehören auch bisweilen dazu. Heute wird das Wort Narr nur noch selten als abwertende Bezeichnung für Menschen verwendet, die sich unvernünftig verhalten. Erhalten hat sich allerdings der Spruch, Narrenhände beschmieren Tisch und Wände, braucht man in der Schule ganz gerne, ja, oder bei Graffitis. Oder dann gibt es noch das Wort närrisch werden, das kennen wir auch noch. Und bei uns auch geblieben im Sprachgebrauch, das vernarrt sein, also total verliebt sein in jemanden. Wobei dann die Fehler und Schwächen des Gegenübers ignoriert werden. Auch hier steht die negative Bedeutung im Vordergrund. Naja, und bei uns im Rheinland, ja, insbesondere in der Zeit vor Aschermittwoch, da trifft man die Narren häufiger. Alle Karnevalsteilnehmer werden Narren genannt und sind meistens ganz positiv konnotiert. Das ist aber eigentlich grundfalsch. Ja, das ursprüngliche Motiv des Narren, ist ganz und gar biblischen Ursprungs. Man könnte sagen, der Narr ist eine biblische Erfindung. Er ist sehr viel älter als der Karneval. Und die Bedeutung ist auch ganz und gar nicht positiv. Das Buch der Psalmen nennt den Narren in der lateinischen Version insipiens. Das heißt also wörtlich einsichtslos, unverständlich, töricht, lernunfähig, unverbesserlich. Und Psalm 53 gibt uns eine Definition und die ist völlig klar, ihr kennt die auch alle. Der Narr spricht in seinem Herzen, es gibt keinen Gott. Der Insipiens ist das Gegenteil vom Sapiens, vom Homo sapiens, dem weisen Menschen. Der weise Mensch wird in Psalm 110 erwähnt. Die Furcht des Herrn ist der Anfang der Weisheit. Der Begriff des Narren ist also verbunden ganz eng mit dem Glauben an Gott. Demzufolge lebt der weise Mensch in der Erkenntnis Gottes und dem Narren fehlt die Gotteserkenntnis. Hieronymus Bosch hat den Narren, also den Gottlosen, um 1500 ein Denkmal gesetzt. Machst das Licht mal aus? Das ist vielleicht etwas schwierig zu verstehen, aber es passt ganz genau auf unseren Predigttext. Das hier, das ist das Narrenschiff. Ein kleines Boot. Ja, wir haben ja Zeit. Ein kleines Boot. Ja, es bewegt sich sehr schnell vom festen Boden weg. Es ist nicht mehr an Land geerdet. Ein Boot überladen mit Insassen, die sich an fetten Speisen und Wein laben, bildet den Mittelpunkt des Bildes. Das dümpelt so vor sich hin, dieses Schiff, und hat sich vom Festland ganz weit entfernt. Es kommt ein Schiff geladen bis an sein höchsten Bord. Das ist ein Bild für die Kirche, für die Gemeinde. Und dieses Bild für die Kirche, das ist eigentlich schon sehr, sehr alt. Und das wird hier von Hieronymus Bosch, wird das aufgegriffen. Mit der Kirche ist was faul. Das hat man auch schon 50 Jahre vor der Reformation gewusst, dass etwas nicht stimmt. Der Mast des Schiffchens, das ist ein Baum. Da sind keine Segel dran, das ist ein Laubbaum und in der Krone sitzt eine Eule, hier ins Gegenteil verkehrt, wie ein Dämon sieht die Eule aus. Das ist ein Totenvogel, ein Wesen der Nacht. Und dann gehst du wieder raus in die Totale. Statt eines Steuerruders wird ein Kochlöffel ins Wasser gehalten und damit versuchen also die Narren irgendwie voranzukommen. Und ein richtiger Narr, gehst du wieder raus? Ein richtiger Narr, da ist er, den kann man auch erkennen, der sieht genauso aus wie der eben auf dem Bild. Der wendet sich aber ab, der ist überhaupt gar nicht narrisch, sondern den beeindruckt das, was die da treiben auf dem kleinen Schiff, überhaupt nicht. Das heißt, der Narr ist angewidert und das korrespondiert nachher mit unserem Predigttext. Der Narr ist weniger närrisch als das Volk, das sich im Boot lasterhaft und gotteslästernd die Zeit vertreibt. Das ganze Bild ist voll von Obszönitäten und sexuellen Anspielungen. Da haben wir jetzt nicht die Zeit für, das alles zu entwickeln. Aber ein Mönch und eine Nonne, die machen sich einen Spaß daraus, mit dem Mund nach einem aufgehängten Pfannkuchen zu schnappen, wie so in einem Kinderspiel. Und das soll natürlich ein Hostie sein, ja, und das ist eindeutig blasphemischer Hintergrund. Ein paar Nackte halten sich im Wasser auf, da unten sind sie, und hier, er bricht sich gerade in das Wasser hinein, in dem die herumschwimmen. Das Ganze ist also ja, ein Zeichen einer verrückt gewordenen Welt und Gesellschaft, einer verrückt gewordenen Kirche. Gehst du nochmal in die Totale? Das Ganze findet statt unter der Fahne des Islam. Da ist der Halbmond. Und auch das hier wieder ein Hinweis auf die Endzeit. Gog und Magog, es wird die wechselseitige Bedingtheit von Gottlosigkeit, Narrheit und Untugend gezeigt. Das Ganze also eine spätmittelalterliche Darstellung, kritisch, satirisch. Und ich meine, das Narrenschiff von Hieronymus Bosch, ein ganz berühmtes Bild, das ist ganz aktuell. Es zeigt den Zustand von Gesellschaft, Kirche und Politik damals und heute. Kannst du das Bild kannst du ausmachen jetzt. Können wir rausgehen. Aus der Bibel kennt man auch noch den Narren in Christo. Die Tradition des Narren in Christo geht auf einige Zeilen des heutigen Predigtstextes aus 2. Korinther 11 und 12 zurück. Paulus, und das macht den Text ziemlich schwierig, der ganze Text ist wie atemlos. Paulus mimt rhetorisch den Narren, um die Korinther zu überführen, dass sie selber Narren, also Gottlose sind. Und damit sind wir endlich beim Predigtext. Der Brief des Paulus ist an die Gemeinde in der griechischen Hafenstadt Korinth gerichtet und an die Gemeinden in Achaia. Und da war eine sehr schwierige Situation entstanden, weil das Heidenchristen sind in dem Gebiet. Die heidnische Kultur, die bringt eben viele Probleme mit sich, ja, wenn dann daraus ein christlicher Glaube sich entwickeln soll. Die Lage in der Gemeinde in Korinth, die war so angespannt, dass Paulus zu mehreren Besuchen in die Stadt musste. Und sein letzter Aufenthalt vor diesem Predigtext, das war nur ganz kurz, weil ein Teil der Gemeinde ihm die Anerkennung und den Gehorsam versagt hat. Mit einem Wort, die haben den weggeekelt. Paulus verließ Korinth im Sommer 55 und ist dann nach Makedonien gezogen. Und von dort aus schreibt er unseren Predigtext. Paulus muss sein Apostelamt verteidigen und rechtfertigen. Das ist der Anlass des Briefes. Und diese Apologie als Ganzes bezeichnet Paulus als einen Tränenbrief. Und dieser Tränenbrief enthält die wohl beeindruckendste Argumentation über das Wesen des Apostelamtes. In Kapitel 10 und 11 verteidigt sich Paulus gegen die schäbigen Vorwürfe seiner Gegner. Er sieht sich gezwungen, seine Tätigkeit, seine Kämpfe, seine Gefühle und sein verborgenstes Innenleben zu enthüllen. Man hält ihm vor, er sei in seinen Schriften intellektuell und anspruchsvoll. Sein persönliches Auftreten hingegen sei völlig armselig, matt. Und Paulus droht mit Konsequenzen. Seiner Meinung nach legen die Gegner einen menschlichen Maßstab an und sie empfehlen sich selbst wörtlich. Sie rühmen sich. Paulus ist der Gemeinde nicht zur Last gefallen, er hat kein Geld verlangt. Das wird ihm jetzt zum Vorwurf gemacht. Die Gemeinde sagt, er hat nur deshalb kein Geld angenommen, weil er ein Stümper ist. Und Paulus betont, dass er nichts weiter wollte, als die Gemeinde zu Jesus zu führen. Und im Laufe des Eingangsteils steigert sich die Polemik des Paulus gegen die Superapostel. Es folgt dann ganz schnell eine scharfe persönliche Attacke und die mündet am Ende in den Vorwurf, sie seien Lügenapostel. Und Handlanger Satans. Das ist ganz starker Tobak. Ja. Ganz harte Bandagen. Und der Text von 11,16 bis 12,13 ist ziemlich lang, wird als Narrenrede bezeichnet. Das ist der heutige Perikopentext. Und den lese ich jetzt ungekürzt nach Luther. Da viele sich rühmen nach dem Fleisch, will ich mich auch rühmen. Denn ihr ertragt gerne die Narren, ihr, die ihr klug seid. Ihr ertragt es, wenn euch jemand knechtet, wenn euch jemand ausnützt, wenn euch jemand gefangen nimmt, wenn sich jemand über euch erhebt, wenn euch jemand ins Angesicht schlägt. Zu meiner Schande muss ich sagen, dazu waren wir zu schwach. Wo einer kühn ist, ich rede als Narr, da bin ich auch kühn. Sie sind Hebräer, ich auch. Sie sind Israeliten, ich auch. Sie sind Abrahams Kinder, ich auch. Sie sind Diener Christi, ich rede wieder alle Vernunft. Ich bin's weit mehr. Ich habe mehr gearbeitet. Ich bin öfter gefangen gewesen. Ich habe mehr Schläge erlitten. Ich bin oft in Todesnöten gewesen. Von Juden habe ich 5-mal erhalten 40 Geißelhiebe, weniger einen. Ich bin 3-mal mit Stöcken geschlagen, 1-mal gesteinigt worden. Dreimal habe ich Schiffbruch erlitten. Einen Tag und eine Nacht trieb ich auf dem tiefen Meer. Bin oft gereist, bin in Gefahr gewesen durch Flüsse, in Gefahr unter Räubern, in Gefahr von meinem Volk, in Gefahr von Heiden, in Gefahr in Städten, in Gefahr in Wüsten, in Gefahr auf dem Meer, in Gefahr unter falschen Brüdern, in Mühe und Arbeit, in viel Wachen, in Hunger und Durst, in viel Fasten, in Frost und Blöße. Und außer all dem noch das, was täglich auf mich einstürmt, die Sorge für alle Gemeinden. Wer ist schwach und ich werde nicht schwach? Wer wird zu Fall gebracht und ich brenne nicht? Wenn ich mich denn rühmen soll, will ich mich meiner Schwachheit rühmen. Gott, der Vater des Herrn Jesus, der gelobt sei in Ewigkeit, weiß, dass ich nicht lüge. In Damaskus bewachte der Statthalter des Königs Aretas die Stadt der Damaszener und wollte mich gefangen nehmen. Und ich wurde in einem Korb durch ein Fenster die Mauer hinabgelassen und entrann seinen Händen. Gerühmt muss werden, wenn es auch nichts nützt, so will ich doch kommen auf die Erscheinungen und Offenbarungen des Herrn. Ich kenne einen Menschen in Christus. Vor 14 Jahren ist er im Leib gewesen. Ich weiß es nicht. Oder ist er außer dem Leib gewesen? Ich weiß es nicht. Gott weiß es. Da wurde derselbe entrückt bis in den dritten Himmel. Und ich kenne denselben Menschen, ob er im Leib oder außer dem Leib gewesen ist. Weiß ich nicht. Gott weiß es. Der wurde entrückt in das Paradies und hörte unaussprechliche Worte, die kein Mensch sagen kann. Für denselben will ich mich rühmen. Für mich selbst aber will ich mich nicht rühmen, außer meiner Schwachheit. Denn wenn ich mich rühmen wollte, wäre ich kein Narr, denn ich würde die Wahrheit sagen. Ich enthalte mich aber dessen, damit nicht jemand mich höher achte, als er an mir sieht oder von mir hört. Und damit ich mich wegen der hohen Offenbarungen nicht überhebe, ist mir gegeben ein Pfahl ins Fleisch, nämlich des Satans Engel, der mich mit Fäusten schlagen soll, damit ich mich nicht überhebe. Seinetwegen habe ich dreimal zum Herrn gefleht, dass er von mir weiche. Und er hat zu mir gesagt, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft vollendet sich in der Schwachheit. Darum will ich mich am allerliebsten rühmen meiner Schwachheit, auf dass die Kraft Christi bei mir wohne. Darum bin ich guten Mutes in Schwachheit, in Misshandlungen, in Nöten, in Verfolgungen und Ängsten, um Christi willen. Denn wenn ich schwach bin, so bin ich stark. Ja. Der scharfe Denker und spitzschreibende Christusverkündiger Paulus ist unter Beschuss geraten. In Korinth sind Apostel aufgetaucht, die ihm die Botschaft von dem gekreuzigten Christus streitig machen. Schlimmer noch, eine ganze Reihe von Leuten sprechen ihm ab, dass er den wahren Christus verkündigt. Da gibt es auf einmal in Korinth ganz andere Apostel. Das sind geistvoll begeisternde Leute. Sie rühmen und preisen sich selber. Sie haben ganz tolle, ekstatische Erfahrungen gemacht. Sie können ganz viel erzählen vom Glanz und Herrlichkeit des Himmels. Da waren sie mittendrin. Und auch das, da oben sind sie Christus begegnet. Diese Helden muss man sich vorstellen wie sportliche, erfolgreiche und immer gut gelaunte Influencer. Auf Instagram und Twitter beeinflussen sie Tausende von Followers. Da wird keine Schwäche sichtbar. Glaube, ein ständiges Happening. Und plötzlich reicht Paulus der Gemeinde nicht mehr. Der kann ja nicht mal vernünftig reden. Und wenn er es versucht, dann erzählt er von einem gekreuzigten Gott, der die Weisheit und Wahrheit dieser Welt sein soll. Was für ein Unsinn, so ein Quatsch, das ist doch narrisch. Wie konnte ein derartiger Schwachmat mit idiotischer Botschaft nur so erfolgreich in Korinth eine Gemeinde gründen? Auch unsere spätmoderne westliche Gesellschaft zeichnet sich nicht durch besondere Fehlerfreudigkeit und Empathie für Schwachheit aus. Schwäche, Versagen, Elend, psychische und physische Not gehören nicht
zur aktuellen Lebenskonzeption.
Jung, stark, erfolgreich, sportlich, gut aussehend und immer fröhlich. So sehen die Gewinner unserer Gesellschaft aus. Paulus steht Influencern gegenüber. Diese religiösen Animateure beeinflussen die korinthische Gemeinde. Sie fühlen sich dem Paulus überlegen und betonen, dass sie größere Wunder und Krafttaten ausüben können. Paulus steigt mit ironischen Worten nun in das Format dieser Selbstlobesreden seiner Gegner ein. Deshalb heißt das Ding Narrenrede. Dass Paulus ungeschickt in der wörtlichen Rede ist, das räumt er in Kapitel 11 selbst ein. Griechisch heißt es da idiotes to logo, ein Idiot des Wortes. Andere erzählen von langweiligen Predigten des Paulus. Es ist sogar mal ein Zuhörer eingeschlafen, der saß auf der Fensterbank und ist nach hinten raus in den Garten gefallen. Aber schreiben kann Paulus. Und in seinen Briefen an die Korinther, da fährt er den Superaposteln, unseren Influencern, in die Parade. Wenn die Wahrheit des Evangeliums auf dem Spiel steht, dann kennt Paulus keinen Spaß. Karikieren lässt er den Gekreuzigten nicht. Paulus sagt unmissverständlich, dass Gottes Wort verfälscht wird, wenn die je eigene Glaubenserfahrung die Bindung an das Kreuz Christi verliert. Um das zu unterstreichen, schreibt Paulus seinen Angriff auf seine Gegner als eine Narrenrede, die vor Selbstruhm nur so trieft. Dabei macht er genau das, was er den Gegnern vorwirft und verdreht es dabei gleichzeitig auch komplett ins Gegenteil. Paulus nutzt das Format des Selbstlobes, um seine Qualifikation aufzuzeigen. Nur dass er da, wo ein Bericht seiner Zeichen, Wunder und Offenbarung erwartet wird, auf einmal von seinen Leidens-, Krankheits- und Defiziterfahrungen erzählt. Paulus hat damit alle überrascht. Denn anstelle von Stärke und Vollmacht zählt er Schwachheitserfahrungen auf. Und das ist für uns heute und für die Christen damals verstörend, was der alles aushalten musste. Aber für Paulus liegt genau darin die Berechtigung und Rechtfertigung seiner Existenz, die eben den gekreuzigten Christus im Zentrum hat. Schwächer geht ja gar nicht. Paulus lässt sich sarkastisch auf die Maßstäbe der Gegner ein und führt sie zugleich von seiner Theologie her ad absurdum. Zunächst bittet er die Gemeinde, ihn als prahlenden Narren gewähren zu lassen, und dann fällt das entscheidende Stichwort von der Schwachheit. Während die Überapostel sich pausenlos selber ins rechte Licht stellen, wie Satan, und sich gerade so zum Narren machen, nimmt Paulus die Rolle des Narren an. Er rühmt sich selbst, auch wenn das eigentlich zu gar nichts Nütze ist. Das ist sarkastisch. Er spricht durchaus von seiner Gottesoffenbarung. Das haben die Korinther und die Gegner ja auch erwartet. Auch Paulus hat ekstatische Ereignisse zu berichten. Aber nicht die Himmelsreise steht im Zentrum seiner Überlegung, sondern Krankheit und Schwachheit. Paulus hat einen ganzen Katalog von Leiden im Angebot. Schiffbruch, Peitschenhiebe, Steinigung und. Seine Geisterfahrung, seine Entrückung in den Himmel schildert er dagegen ganz wortkarg und distanziert in der dritten Person. Vor 14 Jahren wurde ich entrückt bis in den dritten Himmel und war im Paradies. Da hörte ich unaussprechliche Worte, die ein Mensch nicht sagen darf. Was soll das? Die Gegner, die Überapostel, reklamieren für sich, dass sie den erhöhten Christus voll Gloria gesehen haben. Sie sind die Virtuosen der ekstatischen Erfahrung. Und Paulus steigt den gleichen Berg hinauf und sieht nichts, merkt nichts. Und was er hört, das darf er nicht weitergeben. Nimmt er uns jetzt alle auf den Arm? Ist Christus der Gekreuzigte auch im Himmel? Ist der Gekreuzigte Gott? Paulus erzählt seine Erfahrungen in der dritten Person, obwohl allen klar ist, dass er sich selber damit meint. Bis in den dritten Himmel, da, wo nach damaliger Tradition das Paradies zu finden war. Bis dahin war er gereist. Paulus war im Himmel, aber er sagt nichts davon weiter. Worüber man nicht sprechen kann, darüber muss man schweigen. Und wie könnte man auch Unaussprechliches weitergeben? Paulus rühmt sich also nicht mit Himmelsglanz, er rühmt sich mit nichts außer seiner Schwachheit. Und dann wird er ganz persönlich, ehe er zu dem Offenbarungswort Gottes kommt. Lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Dieses Wort hat er aber nicht im Himmel gehört. Dieses Wort ist dem Paulus überbracht im tiefsten Dunkel der irdischen Existenz. Wie kann das sein? Paulus wird nach seiner unaussprechlichen himmlischen Erfahrungsreise wieder geerdet. Ihm ist ein Pfahl ins Fleisch gegeben, ein Stachel im Körper. Paulus wird durch Krankheit daran gehindert, sich zu überheben. Er hat darüber lange gebetet und die entscheidende Offenbarung erhalten. Meine Gnade genügt dir, denn sie erweist ihre Kraft in der Schwachheit. In der Schwachheit des Apostels erweist sich die Kraft Christi als mächtig. Krank ist er gewesen, was immer das gewesen ist. Die Exegeten tun sich nicht leicht mit diesem Stachel. Das Wort für Stachel kann auch mit Balken übersetzt werden und es kann auch sogar für Kreuz stehen. Die Liste der Vermutungen reicht von epileptischen Anfällen bis hin zu endogenen Depressionszuständen, Hysterie, Augenmigräne, Malaria und Ischias wurden auch vorgeschlagen. Es gab sogar einen Exegeten, einen Junggeselle natürlich, der die Hypothese erwogen hat, es könnte sich um eine Frau handeln. Paulus habe vor seiner Bekehrung geheiratet, eine Frau, die ihm nun zur Last fällt. So, das ist natürlich Kokolores, ja, und eine eindeutige Diagnose ist auch heute nicht mehr möglich, weil der Patient schon seit 1900 Jahren tot ist. Interessanter ist, dass Paulus davon berichtet, er habe dreimal zum Herrn gebetet, dass die Krankheit von ihm weiche. Auch wir erkennen, es gibt Gebete, die Gott nicht erhört. Paulus wurde nicht erhört. Und dann aber doch, was für eine Gottesoffenbarung. Trost und Zuspruch, Gnade und Kraft in Schwachheit und Not. Was für eine rasante Botschaft im Hier und Jetzt unter den Bedingungen eines begrenzten Lebens. Das ganze Evangelium von Jesus Christus leuchtet auf. Alle Unterprivilegierten, die Kleinen und Schwachen, die Underdogs, in ihnen zuerst ist Gottes Macht wirksam. Sie sind es, denen Wert und Würde zugesprochen wird. Sie müssen sich nicht selber rechtfertigen und rühmen. Sie dürfen leben aus der Gnade Gottes, weil sich Gott an den Tiefpunkten unseres Lebens uns zuwendet und hilft. Darin ist auch die Zuspitzung von Paulus' Darstellung zu finden. Der Spannungsaufbau liegt in seiner Kontrastierung von Hoheit und Schwachheit. Paulus eröffnet den Korinthern einen neuen Horizont für das Wirken Gottes. Gerade in der Schwachheit kann und will sich Gott als wirksam und heilvoll erweisen. Heute, wo für den modernen Menschen fast alles machbar ist, wird Schwachheit so weit wie möglich ausgemerzt. Daran wird ersichtlich, welche Aktualität die Narrenrede des Paulus auch heute hat. Paulus fordert keine Überwindung der Schwachheit. Gerade in der Schwachheit vollendet sich die Kraft Christi. In Schwachheit wird Gnade erlebbar. Es ist verständlich, wenn Paulus über seine Leiden klagt und um Linderung des Schmerzes bittet. Und wenn seine Bitten unerwidert bleiben, so mindert das in keiner Weise seine Autorität. Christliche Existenz zeigt sich nicht darin, dass Leiden verschwindet. Deshalb ändert Paulus nun die Argumentationslinie. Er wird vom Influencer zu einem Anti-Influencer, vom Narren zum Weisen. Paulus erzählt die Himmelsreise nur, um auf seine Schwachheit hinzuweisen. Theologisch gibt er ihr eine neue Bedeutung. Keine Schwäche und keine äußeren Grenzen sind ein Hindernis, um im Dienst Gottes zu stehen. Wir müssen Schwachheit und Zerbrechlichkeit zulassen und nicht versuchen, den Schein der Makellosigkeit zu wahren. Traurigkeit, Ohnmacht oder Versagen können zu einer Offenbarung werden, in der sich Gottes Kraft und Wirksamkeit zeigt. Deshalb plädiert Paulus für Toleranz und Respekt vor Schwachheit, vor dem, was nicht den gesellschaftlichen Werten und Normen entspricht. Was ist dein Stachel? Was ist mein Stachel? Ist es diese Krankheit, mit der du leben musst, die zu den Fakten deines Lebens gehört und du wirst sie nicht los? Dein Stachel, ist das vielleicht eine körperliche oder geistige Behinderung, die nicht verborgen werden kann und derer du dich schämst? Dein Stachel, ist das vielleicht diese Schwachheit, dein Unvermögen, das dich daran hindert, dieses oder jenes Vorhaben zu realisieren? Und du stößt an dieses Hindernis wie eine Biene an eine Glasscheibe. Dein Stachel, ist das diese Ausbildung, das Studium, das du nicht geschafft hast? Ein Versagen, das dich ein Leben lang verfolgt? Du hast es nicht verdaut und es liegt dir im Magen. Vielleicht ist Trauer dein Stachel. Vielleicht die Person, die du geliebt und verloren hast, durch Tod oder Scheidung, ein Fehlen, das du schmerzhaft empfindest, als ob du amputiert wärst. Dein Stachel, ist das vielleicht dieser oder jener Bruch in deinem Leben, von dem du nicht gerne redest, aber er wirkt schwer wie ein Gewicht auf deinen Schultern. Schlimmer noch, dein Stachel, das ist vielleicht dieser oder jene Konflikt, den du nie lösen konntest und der regelmäßig wehtut. Er hinterlässt einen bitteren Geschmack im Mund. Und auch wir beten wie der Apostel, um diesen Stachel loszuwerden. Wir schreien, wir weinen manchmal, wir flehen Gott an, er möge uns befreien von unserem eigenen Leiden. Wir schlagen ihm seine Verheißungen um die Ohren, wir erinnern ihn an seine großen Taten, die er wahrgemacht hat, früher für andere. Ich schließe mit dem Gebet eines Soldaten aus dem amerikanischen Unabhängigkeitskrieg. Ich bat Gott um Stärke, aber er machte mich schwach, damit ich bescheiden würde und demütig. Ich bat um seine Hilfe, um große Taten zu vollbringen, aber er machte mich kleinmütig, damit ich gute Taten vollbrachte. Ich bat um Reichtum und Güter, um sorglos zu sein. Er machte mich arm, damit ich weise würde und unabhängig und frei. Ich bat um alle Dinge dieser Welt, damit ich das Leben genießen könnte. Er aber gab mir das Leben, damit ich mich freute an den Dingen dieser Welt. Ich erhielt nichts von dem, was ich erbat, aber alles, was gut war für mich. Gegen mich selbst wurden meine Gebete erhört. Ich bin ein gesegneter Mensch. Amen.